Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, euer Saatkorn-Protagonist hier, nämlich ich, bin etwas heiser heute. Lasst euch daran nicht stören, denn ich habe einen sehr spannenden Gesprächspartner. Ich spreche heute mit Paul Weinreich. Er ist Managing Director, aber auch Co-Founder von Unico. Wer oder was Unico ist, werden wir natürlich gleich klären. Erstmal quatschen wir ein bisschen über Pauls Reise, wie er überhaupt da hingekommen ist. Herzlich willkommen, Paul Weinreich.
Hi Gero, ich freue mich, hier dabei zu sein.
Ja, freut mich auch sehr. Cool, dass ihr euch gemeldet habt vor ein paar Wochen auf mein Posting hin mit den ganzen HR-Dach, Tech- und Startup-Unternehmen. Unglaubliche Resonanz, ihr gehört dazu und jetzt quatschen wir. Das freut mich sehr. Paul, erzähl doch mal, wie überhaupt ist dein Weg zu Unico gewesen?
Also ich kann schon mal vorweg spoilern, dass es durchaus ungewöhnlich war, wenn ich mir so sonst anhöre, wie die meisten Gründungen um mich rum passiert sind. Das Ganze ging nämlich tatsächlich eher als Hobby los. Ich weiß nicht, wie tief ich aussehe, aber ich finde es schon erwähnenswert, dass ich eigentlich als Umzugshelfer gestartet bin. Das ist eigentlich der Beginn dieser langen Reise. Als Umzugshelfer während des Studiums war ich in einem schönen Verteiler drin, wo ich tagtäglich viele E-Mails bekommen habe. Komm mal bitte nach Winterhude oder komm mal nach Barmbek oder rüber nach Buxtehude, um hier einen Umzug zu machen. Und dieses System hatte mir ganz gut gefallen während des Studiums. Also, dass ich so quasi immer, wenn ich Lust hatte, arbeiten konnte. Das war so das allererste davon. Und dann kam so ein Zufall zum anderen. Und ich bin dann irgendwie ans Freelancing geraten während dieser Zeit, auch über einen anderen Umzugshelfer. Und dann fing ich an, plötzlich irgendwie mit Excel zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir jetzt diese zwei Stärken, dieses Freelancing für junge Leute kombinieren könnten mit so einem Service wie diesen Umzugshelfer-Service, das wäre doch eine tolle Sache. Also sprich, einfach ein E-Mail-Alert, man kriegt eine Aufgabe. Und das war so ein bisschen die erste Grundidee. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir relativ viele Fragen auch von Kommilitonen erhalten haben, wie das Ganze denn so bürokratisch in Deutschland überhaupt funktioniert. Also wie melde ich mich denn jetzt selbstständig? Was ist eine Umsatzsteuer? Was ist Steuer? Und so weiter, dass wir da erstmal einen Blog gemacht haben. Einfach einen Blog, der erklärt hat, so machst du das hier, so meldest du dich neben dem Studium selbstständig. Und aus selbstständig wurde dann so ein bisschen verselbstständigt, was dieses ganze Projekt anging, weil immer mehr junge Freelancer zu uns gekommen sind, die sich der Mission angeschlossen haben, dann angefangen haben, da so ein einfaches Jobboard zu programmieren. Lief lange Zeit als Hobby nebenher, bis ich dann, da war ich schon im Masterstudium, in einem Monat zwei DAX-Konzerne und internationaler Konzern gemeldet hatten, mit Projektanfragen, die relativ groß war. Haben wir dann natürlich irgendwie geregelt, natürlich gar kein Geld damit verdient, weil wir gar keine Ahnung davon hatten, wie man so eine Firma quasi führt. Und dann haben wir eigentlich daraus nach dem Master entschieden, Mensch, jetzt machen wir da nochmal eine echte GmbH draus. Und so ging das los, damals noch mit dem Namen Freelance Junior, also quasi das Freelancing an Junioren speziell. Und da hat sich dann aber unsere Community mit der Zeit einfach auch weiterentwickelt und wir haben uns als Company auch weiterentwickelt. Und so sind wir jetzt mit dem Rebranding bei Unico gelandet, Ende Oktober. Das wäre so die Kurzzusammenfassung, hoffe ich.
Ja, coole Story. Gefällt mir in mehrerlei Hinsicht gut. Also aus dem Hobby einen Beruf gemacht sozusagen und eine eigene Firma. Studiert hast du ja auch, ne? In den Bereichen Controlling und Reporting kann man auf LinkedIn zumindest lesen. Und wenn man das alles zusammenpackt, dann hast du natürlich gute Voraussetzungen hier für so eine Gründung. Und was mir auch an der ganzen Thematik gefällt, diese unsägliche Bürokratie, die es in Deutschland ja anscheinend mehr als in manch anderen Ländern so gibt, sozusagen in den Griff zu bekommen und Menschen dabei zu helfen, möglichst schnell irgendwie ihren Job zu finden, finde ich gut.
Ja. Bürokratie ist tatsächlich, also da so eine kleine Randanekdote auch zu. Ich meine, du bist ja auch viel im Bereich Content unterwegs und Content ist natürlich für uns als Marketing-Funnel auch immer sehr, sehr wichtig und wirklich, ich glaube, der zweite Artikel, den wir damals zu zweit geschrieben hatten für diesen Blog, war Ausfüllhilfe zum steuerlichen Erfassungsbogen. Und dieser Artikel, der zieht bis heute den meisten Traffic, also gefühlt ein Drittel unseres Gesamttraffics geht einfach nur, also da können wir quasi eigentlich hier dem Staat danken für dieses unglaublich komplizierte Prozedere, sich selbstständig zu melden, sodass wir dadurch wirklich jeden Tag wahnsinnig viele neue Freelancer in unserer Community begrüßen können, die genau mit dieser Frage sich an die Suchmaschinen wenden. Insofern, ja, war für uns da nicht nur vom Nachteil, sondern wir profitieren dann auf eine komische, absurde Art und Weise auch von der Bürokratie in Deutschland.
Ja gut, also man muss sich ja den Marktgegebenheiten anpassen. Jetzt seid ihr ein sehr spannendes HR-Tech-Startup, wenn man so will. Sag nochmal ganz kurz, seit ja das Rebranding war letztes Jahr, bei euch gibt es ja schon fast 4, 3,5 Jahre etwa, ne?
Genau, die Gründung, die war im Anfang Juli 2019, der GmbH, das Rebranding letzten Oktober. Wir sind so für die Größenordnung mittlerweile so 18 Personen, die bei uns dann beschäftigt sind. Also es ist schon auf jeden Fall ganz gut gewachsen. Das erwähne ich auch mal ganz gerne ohne externes Geld. Also wir sind komplett gebootstrapped bis heute. Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Ganze ja tatsächlich so relativ und Startup-like losging, dass wir halt sehr, sehr wirtschaftlich geguckt haben, Mensch, kriegen wir denn da so ein paar Leute vermittelt, können wir damit was verdienen, bis wir dann überhaupt so ein bisschen dann gewachsen sind. Mhm. Genau.
Und wie ist jetzt euer Status quo? Also du hast gerade gesagt, 18 Leute. Ich nehme an, der Bedarf ist ja irgendwie nicht kleiner geworden. Klar, wir leben in Zeiten, die wirtschaftlich jetzt nicht immer ganz so einfach sind oder auch erscheinen, weil ich sage das deshalb so, weil der Arbeitsmarkt ja immer nahe der Vollbeschäftigung rumkratzt seit Jahren in Deutschland. Insofern vermute ich mal, dass die Nachfrage bei euch in Summe doch recht hoch ist, auch wenn die Wirtschaft gerade nicht so leichte Zeiten hat. Wie sieht das aus?
Ja, es ist eine sehr interessante Frage und ich habe da natürlich auch schon mit vielen anderen Freelance-Plattform-InhaberInnen drüber diskutiert, wie jetzt gerade eigentlich der Markt ist, weil wir zum einen natürlich diese Dynamik haben, die du beschrieben hast, also es werden überall Fachkräfte gesucht und Freelancing ist da ein ganz gutes Thema zurzeit. Auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaftslage, die eigentlich nicht so rosig ist. Und nun gibt es irgendwie so gefühlt zwei Lager auf Unternehmensseite. Es gibt so die eine Seite, die sehr, sehr passiv gerade am Markt agiert und sagt, bloß keine neuen Risiken schaffen. Erstmal gucken, dass alle MitarbeiterInnen, die wir jetzt gerade haben, voll beschäftigt sind, bevor wir uns auf irgendeinen externen noch zusätzlich einleisten, den wir auch noch beschäftigen müssen.
Aber ist ja gut für euch, ne?
Ja, also bei dem Aspekt ist dann eher so, dass wir sagen, also klar, es werden keine neuen Leute mehr fest eingestellt, aber da geht es teilweise auch so weit, dass gesagt wird, okay, wir wollen jetzt auch gar keine FreelancerInnen mehr dazu buchen, weil wir unbedingt wollen, dass unsere MitarbeiterInnen beschäftigt sind, was ja auch löblich und gut ist. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch diese Bewegung, dass Companies wirklich auch probieren, jetzt so den gesamten Overhead zu reduzieren, um einfach ein bisschen stabiler zu sein in diesen unsicheren Zeiten. Und da ist dann Freelancing ganz oft dann auch ein Substitut dazu, dass man dann irgendwie guckt, okay, wir probieren jetzt mehr mit Freien zu arbeiten und auch quasi zu anderen Zeiten, wenn wir jetzt vielleicht irgendwie, weil wir gerade im Wachstum sind, nochmal 10 neue Festangestellte dazu geholt. Und jetzt sagt man, okay, wir sind gerade zwar im Wachsen, aber irgendwie hat das alles so einen Geschmack in der heutigen Zeit. Wir wachsen lieber jetzt erstmal über FreelancerInnen. Also wir merken schon einen Zuwachs aktuell. Das ging natürlich auch mit Corona vor allem los. Also dieses Normalwerden des Remote-Arbeitens ist natürlich so in puncto Freelancing ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen. Und dadurch wurden ja auch, also die Akzeptanz in Deutschland seitdem auch eine ganz andere. Also wenn wir davor mit Konzernen gesprochen haben, da wurden noch Laptops durchs Land geschickt, damit da irgendjemand mal mit irgendjemandem zusammenarbeiten konnte. Das ist jetzt zum Glück weitestgehend vorbei. Insofern passiert ziemlich viel auf dem Markt, aber durchaus in unterschiedliche Richtungen, würde ich mal sagen. Mhm.
Sehe ich auch so. Also ich glaube halt, dass der Markt anders als vor 1,5, 2 Jahren, oder man kann auch ganz klar sagen, vor dem Ukraine-Krieg, unglaubliche Dynamik hatte. Das ist jetzt ein bisschen abgefedert worden, aber wenn man in diesem Bereich Arbeitsvermittlung im weitesten Sinne unterwegs ist und halbwegs branchenunabhängig agieren kann, dann, glaube ich, wächst man unterm Strich, weil unterm Strich die Situation qua Demografieentwicklung und dann aber doch teilweise recht stabiler Branchen dann doch eigentlich ganz gut ist, ne?
Ja, also die Zahlen würden das jetzt auch gerade untermauern. Also da sind so unsere wichtigsten KPIs, die sind alle solide am Steigen, glücklicherweise. Und das, obwohl die Zeiten ja gerade, so wie schon gesagt, von dir angespannt sind. Also und das hast du auch nochmal betont, das ist vor allem wir natürlich auch mit unserer Community. Wir sind jetzt ja nicht nur auf eine spezielle Sache fokussiert. Wir könnten jetzt ja auch quasi nur selbstständig arbeitende, ich weiß es nicht, PromoterInnen vermitteln. Das machen wir aber nicht. Wir haben ja von Development über Design, über Marketing, über Business Development bis hin zu virtuelle Assistenz ist ja quasi alles mit dabei. Und die neuen Generationen, also hier Gen Y, Gen Z, die mögen ja auch so dieses individuelle und idealistische Arbeiten. So, ich möchte da arbeiten, wo es mir auch ja irgendwie gefällt und Spaß macht. Zumindest nehmen wir das so wahr. Und deshalb ist auch einfach der Wunsch nach dieser Form von Arbeit zunehmend größer.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also es liegt sozusagen in dieser ganzen, ja vielleicht, wie soll man sagen, vom Wertewandel getriebenen Entwicklung. Ne? Du hast jetzt gerade ein paar Dinge gesagt, da wollte ich natürlich drauf zu sprechen kommen. Also es gibt viele Freelance-Plattformen, viele mit einem starken IT-Fokus. Ihr habt einen anderen Fokus, ne? Ihr sagt, wir sind speziell für jüngere Zielgruppen da, aber dann sozusagen sind wir auch breit aufgestellt. Wie kam das, dass ihr sozusagen euch die Gens Y und Z zum Fokus genommen habt? Qua eigener Geschichte, das hast du ja eben schon angedeutet, oder gibt es weitere Gründe?
Ja, es ist zum einen natürlich so ein Gründerklischee, dass man irgendwas entwickelt, was man selber gerne gehabt hätte. Und so ein bisschen ist das natürlich auch wahr, also mit diesem während des Studiums Freelancen. Das ist der Punkt, aber auch, weil wir gesehen haben, dass viele Freelancer-Plattformen aus unserer Sicht ein bisschen vernachlässigen, sich wirklich um diese starken Anfangsprobleme zu kümmern. Und ich meine, es ist ein riesiger Plattformmarkt. Also ich könnte dir wahrscheinlich aus dem Stegreif jetzt 20, 30 Plattformen mindestens nennen, die in gewisser Weise Konkurrenz sind. Aber es gibt tatsächlich nicht eine einzige, die ich kenne, die sagen, unsere Raison d'être ist erstmal, dass wir probieren, den Leuten am Anfang zu helfen. Und das machen wir einmal natürlich aus unserem Idealismus, weil wir das früher auch gerne gehabt hätten. Aber zum anderen ist es natürlich auch ganz interessant, weil man dann sich auch quasi noch in der Entwicklung der FreelancerInnen in gewisser Weise involvieren kann. Also wir probieren auch Angebote der Weiterbildung zu schaffen und Angebote zu schaffen, wo wir quasi eher so als ja KarrierebegleiterInnen den Freelancern dann auch zur Seite stehen. Und das birgt für uns als Plattform natürlich auch den Vorteil, dass wir ein ganz anderes Level an Loyalität haben bei den FreelancerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir kennen die tatsächlich alle persönlich. Also jetzt nicht ich alle persönlich, auch nicht ein oder zwei MitarbeiterInnen, die dann alle persönlich kennen. Aber alle FreelancerInnen, die bei uns mitmachen, die machen ein persönliches Onboarding durch. Das heißt, sie pflegen natürlich ihre Daten zu einer gewissen Menge, aber sie sprechen dann auch mit uns, weil wir wirklich hören wollen, was ist denn jetzt eigentlich gerade dein Problem? Also weißt du noch gar nicht, wie es bürokratisch läuft? Suchst du so dein erstes großes Projekt? Hast du so ein bisschen Henne-Ei-Problematik, was dein Portfolio angeht? Und da ja, investieren wir einfach sehr viel auch in die Talente am Anfang und erhoffen uns dann natürlich auch, nachdem die FreelancerInnen dann ein, zwei Jahre bei uns waren, dass dann eben auch größere Projekte, Konzerne etc. übernommen werden.
Ja, finde ich cool. Wie viele Freelancer habt ihr denn derzeit unter Vertrag?
Also Vertrag, so streng genommen gar nicht tatsächlich. Also kann ja gleich nochmal zum Business Model.
Ja, oder erzählen. In der Community.
Genau, in der Community sind es jetzt so de facto 14.000. Aber für mich ist eigentlich die interessante Zahl immer wirklich die aktiven FreelancerInnen, also mit denen wir gerade wirklich arbeiten. Und da sind wir in der Zahl, die liegt eher so um die 2.500. Das sind wirklich die, die sich dann immer einloggen, die nach Jobs gucken, die wir auch kennen und weitervermitteln. Also für uns ist eine Registrierung, ehrlich gesagt, das sind immer so... Ja, so, das sind immer eine ganz schöne Zahl und wir können jetzt sagen, wow, jetzt haben sich ja gestern wieder 80 Freelancer registriert. Aber was uns eigentlich interessiert ist, welche FreelancerInnen konnten wir eigentlich aktivieren und auch für unseren Community-Gedanken begeistern. Also er hat wirklich Lust, mit uns zusammen passende Jobs zu finden und nicht nur einmal kurz, ach, da war jetzt eine Stelle und die hat dann gepasst. Also das ist so circa die Größenordnung.
Und vielleicht kannst du ja nochmal was zu dem Auswahlprozess sagen. Du sagst ja, also wir gucken uns die wirklich an, haben Kontakt dann. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt 30 Jahre jünger, würde ich studieren. Okay,
du kannst dich auch heute natürlich noch anmelden.
Das geht auch.
Nicht exklusiv. Okay. Das geht schon.
Ich bin ja nicht Gen Y, Gen Z. Wir nehmen mal an, ich wäre Gen Y, Gen Z und sage, ey, coole Sache, Unico, da würde ich gerne mitmachen. Wie läuft es dann ganz konkret? Also ich trage mich ein bei euch auf der Webseite. By the way, ich werde natürlich die Website, aber auch euer geiles Content-Angebot für die Community unter dem Namen Great Job werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Also, ich registriere mich da und dann?
Genau, geht's los mit erstmal einem einfachen Onboarding-Fragebogen, wo schon mal so ein bisschen abgeklopft wird, wo stehst du jetzt gerade in deiner Freelancing-Karriere, damit wir schon mal so einen ersten Eindruck haben und dann auch in dem dann folgenden Gespräch ein bisschen besser auf eingehen können. Dann pflegst du dein Profil. Das ist jetzt, denke ich, relativ gewohnt. Also das kannst du dir so vorstellen wie auch ein LinkedIn-Profil. Du hast da dein Portfolio, du kannst Zertifikate hochladen, du hast sowas wie eine Art Mini-Lebenslauf, über mich Texten, Slogan, Titel, Bild. Also es soll schon sehr aussagekräftig sein und auch vor allem sehr individuell. Unser Ziel ist eigentlich auch, dass das Profil irgendwann so cool ist, dass man das von sich aus als Art Webseite nutzen kann. sind wir noch nicht ganz, aber wollen wir hin. Und dann gibt es eben das persönliche Kennenlerngespräch. Da hat man eine automatische Zuordnung an einen Account-Manager und eine Account-Managerin von uns. Und dieses Gespräch findet dann in kleineren Gruppen meistens statt. Das ist so eine kleine Präsentation, wo so ein bisschen erklärt wird, was wir machen, welche Art von Jobs es gibt. Das ist auch so ein kurz angerissenes Geschäftsmodell. Wir haben in der Regel wird ganz direkt vermittelt zwischen Freelancer und Unternehmen. Und dann geht das über so eine Transaktionsgebührengeschichte quasi. Wir haben dann aber auch teilweise Konzerne als Kunden, mit denen wir dann quasi auch so eine Kettenverträge haben, also so Pro-Projekte nennen wir das Ganze. Und da hören wir natürlich dann auch gleich mal so in Interviews, ob da überhaupt Interesse da ist schon oder die Zeit, um auch mal so ein 3- oder 6-Monats-Projekt zu übernehmen zum Beispiel. Was ja auch im Prinzip zwischen Bachelor und Master passieren kann, aber eben auch für junge Freelancer interessant ist. Und genau, in diesem Interview achten wir dann natürlich so einmal darauf, wie gibt sich die Person, dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Wir haben auch bei uns Persönlichkeitsprofile, die man jetzt erstmal als Freelancerin ja quasi selbst auch eingibt, weil ja wir auch davon überzeugt sind, dass es jetzt nicht nur der Skill ist, der irgendwie zählt, ob jetzt irgendwie zwei Akteure zusammenpassen. Und wir validieren das in gewisser Weise oder geben dann auch Tipps, was man überhaupt machen kann. Also ein Beispiel, das hast du gerade Create Job als unser Magazin genannt als Beispiel. Wir haben natürlich auch öfter ambitionierte TexterInnen bei uns auf der Plattform, die wir dann in so einem Gespräch zum Beispiel darauf hinweisen würden, dass sie sich eben auch in unserem Magazin beteiligen können, um dann eine Referenz aufzubauen zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Sache. Oder wir wissen natürlich auch so circa, welche Stellen sind denn gerade offen? Haben wir da was Passendes? Und hören dann mal so hin und ganz oft merken wir dann auch schon in so einem persönlichen Kennenlerngespräch so, die passt doch jetzt wunderbar zu Kunde oder Kundin XY nach Düsseldorf in der und der Branche. Also da haben wir schon tatsächlich so ein ganz gutes Gefühl so im Kollektiv für das, was gerade auf der Plattform so passiert.
Sehr spannend. Ihr habt auch so ein Nice Person Agreement, ne?
Mhm. Ja, erläutere ich gerne. Aber schön, dass das der Name gleich hängt. Das ist unser NPA. Wir nennen es auch manchmal schon NPA, wenn wir mit NutzerInnen sprechen. Die wissen gar nicht, was los ist. Aber ja, unser Nice Person Agreement ist tatsächlich so ein bisschen dem geschuldet, dass man natürlich, also uns ist schon bewusst, so als Marktplatz, als Plattform, als VermittlerInnen, man ist nicht immer die allerbeliebteste Partei. Das darf man irgendwie nicht vergessen. Also wir tun ganz viel für die Community, aber am Ende des Tages gibt man einen Teil des Honorars, das man verdient, an uns ab, um das ganze Ding zu subventionieren, wenn man so will. Deshalb sind wir natürlich als Unternehmen auch sehr auf unsere AGB angewiesen. Und AGB sind natürlich so eine Sache, wer hat schon Bock auf AGB? Und die haben wir und daran muss man sich halten. Aber wir dachten, wir können auch einfach mal so den Kern der AGB in ein bisschen nettere Prosa verpacken, um zu erklären, warum gibt es jetzt denn diese Regel? Also was machen wir eigentlich damit? Und bei unserem Nice Personal Agreement ist uns ganz wichtig, dass das jetzt nicht eine Sache ist, die nur die FreelancerInnen abhaken müssen oder nur die AuftraggeberInnen abhaken müssen, sondern nein, das müssen auch alle MitarbeiterInnen von Unico einmal abhaken. Also das ist quasi so ein Agreement zwischen den drei Akteuren, die es gibt auf der Plattform, die Unternehmen, die FreelancerInnen und uns als BetreiberInnen der Plattform. Und das ist im Prinzip unser NPA und das muss man auch unterzeichnen, bevor man überhaupt in so ein persönliches Kennenlerngespräch reingehen kann, weil wir das so ein bisschen als Basis voraussetzen. Wenn da die potenziellen NutzerInnen schon keine Lust drauf haben, wissen wir, dass es meistens auch nicht so matcht. Muss ja auch nicht jeder Bock drauf haben.
Finde ich einen coolen Ansatz, das so darzustellen und entspricht ja vielleicht auch eurer ganzen Content-Marketing-Philosophie, das hier auch anzuwenden. Was für mich so aus Unternehmerperspektive, also aus Unternehmensperspektive, muss ich eigentlich sagen, immer ein relevanter Punkt ist bei diesem ganzen Thema, ist ja das Thema Scheinselbstständigkeit. Wie geht ihr damit um? Ihr habt ja eine ganze Reihe von Freelancern, auch in diesem ganzen Grafik-, Text-, Video-, Content-Bereich, die für uns als Agentur per se erstmal ganz spannend sind. Aber natürlich müssen wir immer sicherstellen, dass wir auch steuerrechtlich alles richtig machen. Wie gibt es da bei euch irgendwelche Kriterien, die sozusagen sicherstellen, dass steuerrechtlich das alles korrekt abläuft?
Also ja, wir gehen tatsächlich da unser Bestes. Also einmal ist es so, wenn es nur so um die steuerrechtliche Geschichte geht, haben wir zum Beispiel einen offiziellen Verifizierungsprozess all unserer FreelancerInnen. Das heißt, das ist dann so ein KYC-Prozess, wo dann wirklich ein externer Dienstleister nochmal prüft, sind das alles FreelancerInnen, die korrekt gemeldet sind, die wirklich ein Gewerbe haben oder die eben dann freiberuflich gemeldet sind oder teilweise haben die dann auch eine eigene UG oder eine GbR. Das wird einmal rechtlich geprüft quasi. Da sind wir auch als BaFin-reguliertes Unternehmen auch. Das müssen wir machen. Ja. Das ist schon mal so ein... Ich sage mal, das ist schon mal so eine Sache, die sehr, sehr viel Risiko raus. Scheinselbstständigkeit ist jetzt natürlich von den Steuerrechtlichen nochmal so ein bisschen unabhängig, weil das ja eher so was Arbeitsrechtliches ist. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, auf beiden Seiten zu educaten, also dass wir schon sehen, wenn da ein Kunde kommt und ein Startup sagt, wir suchen für die nächsten 12 Monate einen Freelancer, der 40 Stunden die Woche in unserem Büro in Berlin hier die Leute, weiß ich nicht, das Office-Management macht, dann sagen wir dann schon mal so, übrigens, ne, also es gibt bestimmte Konstellationen, wo das auch noch gerade so klar geht, aber wir würden jetzt zumindest mal darauf hinweisen, dass es so ein Thema wie Scheinselbstständigkeit gibt. Wir haben da entsprechende auch Artikel zu, wir haben da auch mit ArbeitsrechtsexpertInnen Content tatsächlich auch zu produziert, weil es immer natürlich ein relativ unbeliebtes Thema ist. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, dass wenn auf Unternehmensseite quasi ein bisschen die Angst besteht, so nach dem Motto, ja, aber bin ich dann jetzt der erste oder einzige Kunde, dann können wir immer sagen, das können wir nicht hundertprozentig beantworten, aber wir wissen, dass der die Freelancer auf jeden Fall auch andere Kunden schon über uns gewonnen hat. Also wir müssen uns da natürlich, können wir da nicht die ganzen intimen Details da irgendwie alles ausfordern, aber wir haben natürlich schon auch so ein ganz gutes Bild davon, was geht und was nicht, und geben da auch immer Hilfestellung und erklären vor allem auch FreelancerInnen, warum solche Fragen kommen und wo sie auch ein bisschen drauf achten sollten. Ich habe ja auch ein Online-Seminar, das machen wir alle 8 Wochen. Ich glaube, ja, jetzt glaube ich gerade nächste Woche tatsächlich, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es bestimmt wieder ein paar Wochen her, aber in regelmäßigen Abständen, wo wir eben auch der junge FreelancerInnen dahingehend so ein bisschen educaten und denen auch erklären, ja, warum fragt denn ein Kunde überhaupt, ob du andere Kunden hast? Das können genau solche Punkte sein, und bei welchem Stundensatz sollst du sagen, so, nee, ey, sorry, das ist kein Freelance-Stundensatz, also selbst wenn ich ja am Anfang stehe. Also das probieren wir schon, das machen wir auch noch mit ein paar Hochschulen zusammen. Das ist das Hauptthema. Das große Thema Scheinselbstständigkeit natürlich komplett auszumerzen ist schwierig, aber ich bin da, glaube ich, relativ von überzeugt, dass wir da deutlich mehr tun als so manch andere Plattform.
Ja, cool. Was mir übrigens an der Plattform gefällt, ist, wie ihr die ganze Plattform von der User Experience aufgezogen habt, aber auch vom Design her aufgezogen habt. Die sieht deutlich anders aus als viele andere Freelancer-Plattformen, die ich so kenne. Das finde ich gut. Fällt sofort auf. Ich bin heute Morgen über einen LinkedIn-Post gestolpert. Da bin ich hängen geblieben vom Design her. Mir wurde aber heute Nachmittag erst klar, dass er was mit euch zu tun hat, weil Schön. Das Design auf der Webseite wieder aufgetaucht ist, die ich mir dann in Vorbereitung auf den Call hier angeschaut habe. Also finde ich cool. Sehr einprägsam, sage ich mal. Wie habt ihr denn das Henne-Ei-Problem eigentlich gelöst? Ne? Bei diesen Plattformen ist ja immer so, ihr braucht genügend Freelancer, damit ihr spannend für Unternehmen seid. Ihr braucht aber auch genügend Unternehmen, umgekehrt, damit sich Freelancer registrieren. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
Ja, man könnte fast sagen, hier kam uns das so ein bisschen wurde es zum Vorteil zu uns, dass wir so ein bisschen in unsere Unternehmung reingeeiert sind, also so ein bisschen zufällig da reingerutscht sind, weil es war ja am Anfang gar nicht der große Plan, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist da dieser Blog und jetzt müssen sich da, weiß ich nicht, Unternehmen registrieren und Freelancer gleichzeitig registrieren, sondern am Anfang war es ja so, dass sie erstmal nur die FreelancerInnen zu uns kamen, weil sie den Content interessant fanden, und dann ging das so los, irgendwie kam die Idee auf den Jobboard und dann waren halt pro Woche 2 Jobs ausgeschrieben, aber es hat sich so peu à peu hochgesteigert, dass dann quasi in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt, also wo wir auch wirklich schon deutliche Anzeichen hatten, weil Konzerne auf uns zugekommen waren, weil Startups auf uns zugekommen waren und weil wir da auch schon zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es waren so um die 3000 FreelancerInnen in der Datenbank hatte, dass wir halt damit gleich schon losgehen konnten, so Henne-Ei-mäßig. Und ansonsten ist es, ich glaube, da ist jetzt nicht das allergrößte Geheimnis, dass man natürlich auch mal ganz gut agieren kann. Also, dass man den Marketing-Spend, den man so hat, den richtet man dann entsprechend aus. Und immer, wenn es einen Engpass gibt, probiert man mal aktiv, quasi selber aktiv zu werden. So machen wir das zumindest. Also, dass wir quasi, wenn wir dann mal ein Gesuch haben von einem Unternehmen, was sehr vielversprechend ist auf der einen Seite, und wir finden keine FreelancerInnen. Kommt tatsächlich nicht so häufig vor, passiert aber, wenn es recht speziell dann wird, ist dann irgendwie, weiß ich, dann eine Scrum-Masterin in Gütersloh für dann gesucht. Dann gehen wir wirklich aktiv so über den Kanal Existing Platforms und gucken halt, kriegen wir jetzt die FreelancerInnen irgendwo anders her, um damit dann quasi so unser FreelancerInnen-Portfolio auch wieder zu erweitern. Also so machen wir das dann eigentlich immer. Und man kann natürlich dem Ganzen auch so ein bisschen proaktiv entgegenwirken, indem man Suchmuster auswertet, was überhaupt so gesucht wird und was am öftesten gesucht wird und was so die aktuellen Buzzwords bei LinkedIn sind, dass man einfach dann schon mal guckt, ey, vielleicht haben wir jetzt mal ein paar FreelancerInnen auf der Startseite, die genau diese Buzzwords haben, weil die vielleicht auf den anderen Plattformen noch nicht so schnell drauf sind. Das ist so ein bisschen da die Variante. Und genau, bevor ich es vergesse, in puncto Design nochmal ein Shoutout an Jo, unseren Main Designer, der das zusammen mit Lena, zweiter Show, Shoutout, erstellt hat. Freut mich natürlich immer wieder zu hören, dass es gut ankommt. Wir haben uns dann auch für ein bisschen die riskantere Variante am Ende entschieden, aber haben bisher da gutes Feedback bekommen.
Naja, fällt halt auf und ist total einprägsam. Echt cool. Was habt ihr denn technisch vor? Was passiert denn nach vorne raus, sagen wir mal im Jahr 2023? Was sind die Challenges für Unico?
Also aktuell liegt tatsächlich so ein bisschen der Main-Fokus darauf, dass wir, also wir sind natürlich sehr MVP-getrieben die ganze Zeit, irgendwie eine Sache austesten, mal kurz dahin bauen und gucken, ob es NutzerInnen benutzt. Und jetzt sind wir eigentlich so zum ersten Mal an dem Punkt, wo wir sagen, unser Funktionsumfang, den wir haben, der ist eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir die einzelnen Prozesse nochmal verbessern. Also, und da geht's vor allem für uns, also die allerwichtigsten Prozesse sind eigentlich die, von denen dann auch die FreelancerInnen direkt profitieren. Also wie kriegen wir zum Beispiel den ganzen Zahlungsprozess möglichst schlank hin, dass es keine große Verzögerung gibt. Da sind natürlich dann wieder auch Drittdienstleister dann angeschlossen für die ganzen Transaktionsgeschichten. Da haben wir jetzt ein paar Sachen optimiert. Und das ist eigentlich gerade so der Hauptfokus, was wir grundsätzlich auch immer noch interessant finden. Ich glaube, mit 2023 würde ich mich da fast ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Das ist tatsächlich noch so eins weiter, dass wir auch Möglichkeiten geben wollen, dass sich die einzelnen FreelancerInnen untereinander vernetzen sollen zu einzelnen temporären Teams, hybriden Teams, die sich ja noch als Team bei einem Unternehmen bewerben können. Also, dass man da auch noch mal ein bisschen das Ganze öffnet, weil wir auch total viel beobachten in letzter Zeit, dass die FreelancerInnen, die jetzt schon 3 bis 4 Jahre bei uns sind, dass die sich plötzlich einen zweiten Account machen als Unternehmen. Und dass wir merken, dass dieses ganze Verhältnis, also wir reden immer so von 2 Akteuren auf beiden Seiten, aber gerade die FreelancerInnen, die so ein bisschen das Ganze professionalisieren, kommen dann ziemlich oft in so einen Hybrid rein. Und da wollen wir natürlich dann auch Lösungen finden, die das für die NutzerInnen sehr, sehr, sehr gut macht und das Vernetzen unter den FreelancerInnen auch nochmal verstärkt. Also aktuell ist viel so, dass auch, wir haben schon so ein paar Wege geschaffen, wo erfahrenere FreelancerInnen, die weniger erfahrenen FreelancerInnen ein bisschen educaten können, zum Beispiel indem sie Fachartikel für unser Magazin machen oder auch mal ein Portfolio-Item vorstellen, wie sie das gemacht haben, so eine kleine Case-Study. Aber bisher läuft das alles schon noch so ein bisschen mit uns als Gatekeeper dazwischen. Und wir fänden eigentlich ganz gut, wenn wir das Ganze noch, noch mehr öffnen können, dass sich quasi so aus der Community raus dieser Dialog zwischen den FreelancerInnen auch noch mal viel stärker entwickelt.
Eine Langeweile bei Unico, ne? Das hört man schon raus. Aber ja, sehr cool. Also es kommt alles ultra sympathisch rüber und scheint auch viel Spaß zu machen. Letzte Frage von mir. Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht gibt es irgendwas, Paul, was du teilen magst, was dich in letzter Zeit inspiriert hat.
Ja, da habe ich direkt eine Idee, jetzt wo du das Design nochmal angesprochen hast. Also wir waren, als wir da auf Designsuche waren, da haben wir das ganze Internet durchforstet nach irgendwelchen Designtrends und was man alles so machen kann und sind dann auf so eine schöne Webseite Gumroad gestoßen, auch ein sehr, sehr cooles Design, haben wir uns von inspirieren lassen, ein paar, sieht schon aber anders aus, ein bisschen mehr Illustrationen jetzt noch, aber so sind wir auf Gumroad gestoßen und dann habe ich geguckt, was macht denn Gumroad eigentlich und Gumroad war so ein bisschen so ein Silicon Valley Startup, was so ein bisschen wie so ein, wie soll ich sagen, so ein nachhaltiges Fiber ist, also quasi so eine Plattform, wo sich auch Kreative ihre Dienstleistung verkaufen können, aber irgendwie in ein bisschen weniger Dumping und ein bisschen schöneren System, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich gesehen, Mensch, hier der Co-Founder hat ein Buch geschrieben, The Minimalist Entrepreneur. Da dachte ich so, ach, wir sind irgendwie so, jetzt sind wir uns schon einig, was so Farben angeht und so weiter. Der hat doch bestimmt ein paar interessante Sachen zu sagen. Und der hat ein bisschen von seiner Gründungsgeschichte in Silicon Valley erzählt. Also, dass er tatsächlich auch so diesen ganz klassischen Weg mit viel Geld einsammeln gegangen ist und starkes Wachstum, dann temporär quasi gescheitert ist, kein neues Geld kam rein und er dann quasi runtergefahren ist, ein bisschen Abstand auf die Dinge bekommen hat, um dann zu gucken, wie macht er daraus denn jetzt ein funktionierendes Unternehmen, was aber weniger auf den krassen Wachstum geht. Und so arbeiten wir bei uns eigentlich auch. Also wir sehen das immer wieder, also auch jetzt in unserem ganzen Coworking-Space und um uns rum, ganz viele schillernde Startups und total krass, was da abgeht. Dann haben wir dann plötzlich innerhalb eines Monats 60 MitarbeiterInnen mehr. Aber wir gehen gerade ganz bewusst diesen Weg der Nachhaltigkeit. Also wir verbrennen kein Geld, sondern wir verdienen tatsächlich gerade Geld. Und das gefällt uns eigentlich ganz gut, um so nachhaltig zu wachsen. Und mir hat immer so ein bisschen das hippe, coole Buch dafür gefehlt, was mir einfach mal so sagt, so, ey, das ist absolut in Ordnung, dass du das machst. Es müssen nicht alle diesen absoluten schneller, höher, weiter Trend mitgehen und dann am Ende, weiß ich nicht, irgendeine Company mit Milliarden Valuation dann gegen eine Wand zu fahren, sondern man kann es auch anders machen. Und da fand ich dieses Minimalist Entrepreneur echt cool als Buch. Und ich kriege auch den Autornamen, den muss ich kurz einmal nachgucken, der war ein
bisschen Sahil Lavingia ist das.
Perfekt.
Ja.
Genau, der war das. Und das Buch fand ich cool. Also war auf jeden Fall mal erfrischend anders.
Mega, werde ich in den Shownotes verlinken. Und ich war gerade auf der Webseite von Gumroad parallel. Jo, man erkennt, dass eine gewisse Art von Inspiration offensichtlich stattgefunden hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht einfach nur same thinking. Schaut es euch einfach selber an. Sehen. Da passt so einiges. Ja, lieber Paul, das hat Spaß gemacht. Ganz, ganz
herzlichen auch.
Dank. Ich wünsche dir und dem ganzen Unico-Team ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ich werde irgendwann mal nachhören, wie sich Unico so weiterentwickelt hat. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank und alles, alles Gute.
Ich danke dir. Vielen Dank für die sympathische Podcast-Aufnahme und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt's noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!